Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen, immer live um 17 Uhr. Das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute Bosse oder Politik? Wer ist schuld am Autoabsturz? Es ist Freitag, der 26. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Felix Ruprecht, der bei uns in der Bild-Politik-Redaktion verantwortlich für die Wirtschaftspolitik ist. Die Berichterstattung darüber, sagen wir lieber so. Ansonsten wäre es eine sehr, sehr große Aufgabe, lieber Felix. Also, du hast auch über das Bosch-Beben berichtet. 13.000 Jobs sollen wegfallen. Und vorhin kam dann noch die Meldung, dass auch die Lufthansa offenbar tausende Stellen streicht. Was ist gerade los in Deutschland?
Tja, es kommt wirklich sehr viel zum selben Zeitpunkt zusammen. Ich habe vorhin mit einem Berater von Finanzminister Lars Klingbeil gesprochen, der nannte das den perfekten Sturm für die deutsche Industrie. Also das soll heißen, alle oder sehr viele Wettbewerbsbedingungen sind zum selben Zeitpunkt gleich schlecht. Und auch die Luftfahrt ist in vielen Bereichen davon betroffen.
Oder ist es einfach so, dass die Konzerne gerade die Gelegenheit nutzen, wenn man sieht, so, auch die schmeißen 10.000 Leute raus, dann können wir das aufmachen und das fällt gar nicht mehr so auf. Irgendwann gewöhnt man sich daran und dann ist auch die Empörung nicht mehr so groß. Also bei den Tech-Konzernen zum Beispiel haben wir das gesehen, da fing irgendwie Meta an und die anderen zogen dann nach.
Also viele sagen zumindest, dass die Automobilkonzerne den Druck, den sie spüren, an die Zulieferer weitergeben. Das heißt, den Preisdruck, den sie haben, die schlechteren Bedingungen, zu denen sie produzieren können, die spüren sie natürlich erstmal selbst. Aber wenn sie in der Produktionskette weitergehen, können sie das natürlich an die Zulieferer weitergeben, indem sie einfach schlechter zahlen, indem sie nicht mehr so viel kaufen, indem sie weniger produzieren. Das heißt, in dieser Produktionskette kommt die Krise eben jetzt gerade vor allem bei den Zulieferern. Also man hat das ja vor Bosch schon bei ZF Friedrichshafen gesehen, man hat Continental gesehen, also und bei Bosch ist halt jetzt einfach am heftigsten.
Mhm. Es sind allerdings auch dramatische Gewinneinbrüche. Im ersten Halbjahr minus 25% bei BMW, minus 50% bei Mercedes, minus 70% bei Porsche. Auch noch aus dem DAX rausgeflogen. Mehr als 50.000 Jobs in der Autoindustrie innerhalb eines Jahres seit vergangenem Sommer sind verloren gegangen. Zehntausende weitere sind in Gefahr. Wir haben ja gefragt, Politik oder Bosse, bei wem liegt die Hauptschuld?
Tja, das ich würde fast eine Politikerantwort geben und das jetzt an keinen konkreten Köpfen festmachen, sondern ich glaube, man muss da wirklich auf die Herausforderungen, an den ganzen Blumenstrauß an Herausforderungen hinweisen, denen die Industrie da gegenübersteht. Also man hat eine sehr günstige und übermächtige Konkurrenz aus China, man hat Handelshemmnisse wie Zölle aus den USA, man hat schlechte Wettbewerbsbedingungen in Deutschland selbst, also hohe Energiepreise, viel Bürokratie, hohe Steuern, hohe Arbeitskosten. Und dann kommt dann noch die Regulatorik dazu. Das heißt, Brüssel hat sich dafür entschieden, dass Deutschland oder dass Europa natürlich, die EU, in Zukunft ohne den Verbrenner auskommen solle und hat sich da eben für eine Technologie entschieden, und zwar für die E-Mobilität. Und der Verbrennermotor war für die deutsche Industrie natürlich für Jahrzehnte das größte Asset. Und dieser Strukturwandel macht der Industrie zu schaffen. Und das hat man zum Beispiel auch auf einer Automesse wie der IAA gehört. Da haben die ganzen Hersteller das erste Mal ziemlich geschlossen ausgedrückt, dass sie eigentlich sehr gerne weiterhin Verbrenner produzieren würden.
Sind die Autos nicht einfach auch zu teuer? Also ich meine, so ein Mittelklasse Audi 5, früher auf 4, 4-Zylinder, gute Ausstattung, kostet über 80.000 Euro. Ich meine, selbst gut betuchte Kunden oder Firmenwagennutzer, 80.000 Euro muss man erstmal sich leisten können.
Klar. Die deutschen Konzerne haben sich halt dafür entschieden, in dieser, ich würde mal sagen, Luxus- oder Top-Segment-Rolle mitzuspielen. Und das war natürlich eine Wette darauf, dass es weiterhin auch Käufer gibt für so teure Autos. Allerdings wäre es vielleicht auch unglaubwürdig gewesen, wenn sich plötzlich Mercedes-Benz hingestellt hätte und gesagt hätte, wir machen jetzt eher auf eine niedrige Preisklasse.
Klar, ja, sie gut, haben so Dinge, die A-Klasse
abgeschafft, klar, ja. Sicher.
Aber und wenn wir jetzt schauen, aktuell unter den profitabelsten Autoherstellern sind die ersten drei nicht mehr aus Deutschland. Ja, das ist Nummer eins ist Suzuki, Billigautos. Mhm. Nummer zwei ist Kia aus Südkorea, auch Billigautos. Mhm. Nummer drei ist Toyota, auch eher preisgünstige Autos.
Also Volkswagen, bisher ja unser absolutes Flaggschiff gewesen, was Mitarbeiter und auch Umsatz anbetrifft, also immer an der Weltspitze eigentlich, war das einzige Unternehmen, das jetzt auf der IAA zum Beispiel ein günstiges Auto vorgestellt hat, mit einem eher günstigen Polo. Aber alle anderen Unternehmen halten sich aus der Preiszone jetzt eben fern. Ich würde sagen, das ist eine riskante Wette. Allerdings ist es zumindest auch ein klares Statement. Die wollen eben in dieser oberen Preisliga mitspielen. Mhm. Aber auch klar, dass die gewisse Kundengruppen damit nicht mehr erreichen können.
Der Kanzler trifft sich am 9. Oktober jetzt zum Autogipfel mit den wichtigsten Vertretern der Branche. Das ist heute bekannt geworden. Was werden die von ihm fordern und wie kann er sie fördern?
Also diese ganze Debatte um das Verbrenner aus ist natürlich längst nichts alles. Also die wollen natürlich den Rollout der ganzen E-Mobilität, die wollen Infrastruktur dafür haben. Das ist natürlich auch alles sehr vernünftig. Also Deutschland muss unbedingt mitspielen in diesem Rennen und hat auf der IAA da auch wirklich vorgelegt und hat neue Autos vorgestellt, die eben mit Tesla und BYD und sonst was mitspielen sollen. Und da eben auch gerade was Digitales anbetrifft und neue Technologien anbetrifft, auch in dieser Klasse mitspielen
können. Da sind ja vor allem die Chinesen führend und deshalb kaufen die Chinesen auch nicht mehr aus ihrer Sicht altbackene deutsche Premium-Autos, weil die rollende Handys haben sozusagen, die vor allem da, das ist das Wichtigste für die Chinesen. Ja.
Also da haben die deutschen Hersteller schon Akzente gesetzt, würde ich sagen, was zum Beispiel so Ladezeiten anbetrifft und Reichweite von den E-Autos. Also da passiert schon viel in Deutschland, würde ich sagen. Das muss jetzt natürlich auch noch am Markt ankommen, aber zumindest sieht man, die großen deutschen Player wollen auf diesem Gebiet schon wirklich mitspielen.
Aber was kann der Kanzler bieten? Das Ganze ist ja auch, die ganze Regulatorik beispielsweise Verbrenner aus, ist eine EU-Angelegenheit. Er hat heute klar für ein Aus vom Verbrenner ausgesprochen, hat gesagt, er wird sich bei der EU dafür einsetzen, will auch eine schnelle Entscheidung, damit es Planungssicherheit gibt. Aber aus den eigenen Reihen fällt man ihm da in die Beine, nämlich aus der SPD. Obwohl die mal einen Autokanzler gestellt hat, Gerhard Schröder.
Absolut. Tja, das wird die größte Aufgabe für den Kanzler sein in der Debatte. Die SPD hat sich schon mehrmals dagegen gestellt, diese Flottengrenzwerte, wie sie ja heißen, wieder aufzuweichen, diese Überprüfung wieder vorzunehmen. Entschieden wird das natürlich am Ende in Brüssel. Also da gibt es einen sehr wichtigen Termin kurz vor Weihnachten, wo diese Überprüfung der Flottengrenzwerte stattfinden oder vielleicht sogar schon Ergebnisse verlautbart werden sollen. Und da wird es zum Beispiel um Ausnahmen gehen, wie zum Beispiel für Plug-in-Hybride. Da gab es auf der IAA auch sehr spannende Modelle, die eben einfach beide Technologien miteinander verknüpfen. Und das Spannendste finde ich einfach, dass die sagen, wir wollen gar nicht an unseren Klimazielen rütteln, sondern die Industrie sagt, wir wollen weiterhin Verbrenner bauen mit sehr schadstoffarmen Kraftstoffen. Und die sagen, wir wollen dafür forschen, wir wollen, dass uns das gelingt und das tut aber den Klimazielen gar keinen Abbruch.
Und wenn der Kanzler will, dass diese Technologieentscheidung bei den Unternehmen ist und nicht in der Politik. Und die Fakten sagen derzeit einiges. Also VW, auch Meldung von heute, fährt in Betrieben, in denen derzeit nur E-Autos hergestellt werden. Das ist in Zwickau und in Emden. Die Schichten herunter, da fallen Schichten aus, wegen der schwachen Nachfrage bei E-Autos. Und im Stammwerk in Wolfsburg müssen sie Sonderschichten einlegen. Da werden nur Verbrenner hergestellt.
Mhm. Tja, also es gibt natürlich viele, die in dieser ganzen Debatte sagen, man muss auf ein Pferd setzen. Und das ist sozusagen eher das grüne Spektrum, das sagt, man muss alles dafür tun, dass dieses Rollout, diese Entwicklung der E-Mobilität so gut wie möglich gelingt und die Infrastruktur so gut wie möglich gelingt. Die Frage ist nur, kann nicht beides passieren? Also wie schaffen wir es, dass beide Industrien oder beide Mobilitätszweige am Ende attraktiv bleiben oder wieder attraktiv werden. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein. Und wofür die Industrie eben plädiert, ist einfach dieses Stichwort Technologieoffenheit. Die wollen einfach selbst entscheiden, was sie bauen. Und eigentlich, wenn man sich das vorstellt, dass man eine Industrie hat, die sagt, wir wollen klimaneutral sein, wir wollen nur weiter Verbrenner bauen. Und dann kommt eine Behörde, eine EU-Behörde und sagt, nein, ihr dürft das aber nicht. Das ist schon sehr nah an Planwirtschaft. Ja. Aber es ist auch nicht das Allheilmittel. Also
das Verbrenneraus betrifft natürlich die Zuliefer besonders. Für ein Verbrennerauto braucht man ungefähr 1000, 2000 Teile. Für ein Elektroauto manchmal nur 200 Teile. Das heißt, es muss viel weniger zugeliefert werden. Da könnten also noch mehr Jobs wegfallen. Mal rein spekulativ, werden all die Jobs, die jetzt wegfallen in der Zulieferindustrie beispielsweise, erhalten geblieben, wenn es das Verbrenneraus nicht gäbe?
Ich habe gestern mit einer Person von Bosch gesprochen, der da Arbeitsdirektor ist. Und der hat was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, bei ihnen entfallen 10 Jobs auf die Herstellung von Zubehör für Dieselmotoren, 3 Jobs auf Zubehör für Benziner und 1 Job auf Zubehör für E-Mobilität. Das heißt, da sieht man einfach, wie sehr die an diesem Strukturwandel noch partizipieren können. Ne? Also die wollen das, die sind natürlich dabei, sich umzuorientieren und dafür einfach fit und modern zu werden, aber müssen einfach auch einsehen, das ist einfach nicht, gibt erstens nicht die Arbeitskapazität her wie bisher und dementsprechend natürlich auch nicht die Umsätze. Das heißt, natürlich könnten ohne Verbrenner aus nicht all diese Jobs gerettet werden. Aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, wie viel da auf dem Spiel steht und sich ganz genau angucken, wie viele Jobs hängen wirklich woran und können wir uns einfach leisten zu sagen, die Verbrennerindustrie ist ohnehin passé, auf die Jobs können wir verzichten, wir setzen jetzt nur auf das andere.
Und es ist ja die Schlüsselindustrie in Deutschland. Da gibt es ja eine riesige Kette, die da dran hängt. Also wenn Jobs wegfallen in der Autoindustrie, dann sind anschließend die Zulieferer getroffen. Wenn die Gewinne einbrechen, dann gehen auch die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen zurück, können die wieder weniger ausgeben für eine Schule. Und der Arbeiter, der gefeuert ist, geht nicht mehr an seinem Stammbäcker vorbei und kauft da keine Brötchen mehr. Also es ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was da passiert, wenn die Automobilindustrie in Deutschland nicht mehr funktioniert.
Absolut, absolut. Man darf sich natürlich auch nicht sozusagen nur auf dieses Verbrennerthema setzen. Ne? Also man muss schon klar sehen, dass E-Mobilität Effizienz verspricht und man damit mit Sicherheit in der Zukunft den Großteil seines Geldes verdienen wird. Und das haben natürlich auch die ganzen deutschen Unternehmen eingesehen und forschen viel, setzen alles darauf, dort eben wirklich konkurrenzfähige Produkte zu entwickeln.
Insofern könnte es sein, dass dieses Hin und Her und jetzt Verbrenner wieder doch auch wiederum nur Irritation schafft, sowohl in der Industrie, die sich ja darauf eingestellt hat, E-Mobilität, als auch bei den Kunden, die auch nicht mehr wissen, was nehme ich denn jetzt? Wie lange kann ich das Auto noch fahren? Kann ich es noch verkaufen als Gebrauchtwagen oder habe ich dann Schwierigkeiten?
Ja, also das wird natürlich von vielen Menschen, die das Verbrenner aus unterstützen, da ins Feld geführt und sagen, das Letzte, was der Verbraucher eben brauchen kann, ist Unsicherheit. Jetzt kann man dagegen sagen, eigentlich ist es doch so, dass Konkurrenz am Markt das Geschäft belebt und wenn die Industrie eben selbst sagt, wir wollen diese Konkurrenz und wir wollen beides produzieren und wollen einfach selbst sehen, was setzt sich am Ende am Markt durch. Das ist für mich einfach das schlagende Argument.
Wann fing eigentlich dieser Abstieg der deutschen Autoindustrie an? War das der VW-Abgasskandal? Kann man das dahin so zurückführen, als der sehr erfolgreiche Diesel dann plötzlich in Misskredit war nach diesen Tricksereien in den USA?
Tja, das wird so sein. Also das war die erste Welle von schlechten Nachrichten, die da aufgetreten ist. Ich war mal bei einer BMW-Veranstaltung, wo jemand aus eigener Erfahrung von chinesischen Kollegen berichtete, die einfach gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, eure eigene Industrie zu zerstören. Also na klar wurden da unrechtmäßige Dinge begangen, aber nach meiner zu dem Zeitpunkt noch Konsumentenwahrnehmung von Medien war einfach der Eindruck, wir treiben unsere Industrie jetzt jahrelang durchs Dorf, bis sie einfach einen riesen Schaden davon trägt. Und in anderen Ländern wie in den USA gab es natürlich auch solche Skandale. Die sind damit natürlich aber völlig anders umgegangen. Also darin, glaube ich, sind wir in Deutschland schon auch immer ganz gut, solche Skandale so breit zu treten, dass die Unternehmen davon am Ende möglichst großen Schaden mitnehmen.
Wir warten auf den 9. Oktober jetzt als nächstes Mal, wenn Friedrich Merz die Autobosse trifft. Mal gucken, was passiert. Hintergrundinformation von Felix Ruprecht. Vertraulich. Danke.
Vielen Dank.